Teile aufteilen mit jeweils sehr speziellen Themen zu diesem größeren Thema. Ihr dürft also gespannt sein. Aber eröffnen will ich mal mit der Feststellung, dass ich glaube, dass es drei Meinungen in unserer Gesellschaft gibt, mit Klimaschutz und Co. umzugehen. Also die erste Meinung ist, das müssen wir unbedingt hinbekommen. Ja, es ist so radikal vegan leben, CO2-Verzicht üben in allen Dimensionen, die wir haben, nicht mehr fliegen, so oder so ähnlich, vielleicht in Abstufung, ist eine Meinung. Eine andere Meinung steht dem sehr im Kontrast gegenüber, das ist alles Humbug, Klimawandel hat es schon immer gegeben, der Mensch hat damit nichts zu tun, die Welt ist riesig, unsere Atmosphäre ist riesig, wir sind dagegen ein verschwindender Einfluss. Es gibt dann noch eine andere skeptische Meinung, die ordnet sich da vielleicht unter. Ja, das mag alles stimmen, aber wenn wir das machen mit dem Klimaschutz und zwar vernünftig, dann geht alle Wirtschaft kaputt. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Da können wir nicht mehr gescheit leben. Es hilft nichts. Wir leben nun mal, wie wir leben. Dann gibt es noch die dritte Meinung, die ist so ein bisschen resigniert oder auch macht das nicht so viel aus. Sie sagen, naja, ein echter Unterschied, den kann eh nur die Industrie leisten und nicht der Einzelne. Und hauptsächlich geht es da um das Verhalten von China und den USA. Wenn die nichts ändern, dann ist alles zum Thema Klima vergebene Liebesmühe. Das mal so drei Ansätze, wahrnehme von Menschen, die mit dem Klimawandel und Co. umgehen oder mit dem Thema Klima und Umwelt. Und ganz ehrlich, Christen fallen in genau die gleichen Kategorien. Also ich sehe da wenig Unterschiede zwischen Menschen, die an Jesus glauben und nicht. Und ich will ja jetzt hier nicht über Klimawandel aufklären. Ich bin kein Experte. Ich habe da relativ wenig Ahnung. Vom christlichen Glauben habe ich Ahnung. Deshalb stelle ich die Frage, inwiefern steckt christliches Leben
in diesem Thema, wie gehen wir mit der Umwelt um? Ja, und ganz prominent nennt ist natürlich ein Vers dazu, ganz am Anfang schon der Bibel. Ja, da geht es um die grundsätzlichen Dinge des Lebens, um das Verhältnis der Menschen zu Gott und um die Schöpfung. Und da steht in Genesis 2, Vers 15, 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen, zu bewahren. Was für ein faszinierendes Duett hier. Ja, und genau das sind die Fragen jetzt von dieses Textes. Wir merken, wir sollen von dieser göttlichen Schöpferkraft auch in uns, da sollen wir Nutzen schöpfen, wir sollen etwas tun, wir sollen Häuser bauen, wir sollen uns entwickeln, wir sollen das, was wir verstandesmäßig auf dem Kasten haben, sollen wir entfalten und das hat auch mit der Schöpfung zu tun. Wir kultivieren, ja, wir säen Felder an und all das gehört zum Menschsein irgendwie dazu und da schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, oder sehr früh zumindest, geht es jetzt hier drum. Aber bewahren ist auch wichtig. Ja? Ihr müsst euren Lebensraum bewahren, sonst könnt ihr nicht mehr leben. Realität des Lebens. Diese ganze Frage, wie sollen wir leben, wie sollen wir die Schöpfung bewahren, die fällt in einen ganz großen Bereich des christlichen Lebens, den nennt sich Ethik. Ja, das hört sich jetzt theoretisch an, aber eigentlich ist das enorm praktisch. Und ich mache mal einen kleinen Ausflug dahin, was überhaupt das Ethik für eine Rolle spielt im Christsein und in der Nachfolge Jesu. Ethik stellt die ganz simple Frage, wie sollen wir leben? Man kann das jetzt ausformulieren da rein, was sollen wir tun und was sollen wir lassen? Das ist die Frage der Ethik. Demgegenüber steht eine Frage, was können wir glauben? Das ist der Fachbereich der Dogmatik. Da finden sich Glaubenssätze zu Gott, wer ist Gott, wer sind wir Menschen? Und dann auch ganz praktisch, so wie kommen wir an Gott in eine Beziehung? Was ist die Taufe? Wie können wir das Abendmahl verstehen? Was ist die Gemeinde? Das ist alles Dogmatik. Ja? Also zwei ganz große Themen in der Theologie, Ethik und Dogmatik. Jetzt ist eins zu beobachten, und ich fange mit der Gesellschaft an und dann gehe ich über zu den Christen. Und zwar, Ethik wird gesellschaftlich zunehmend identitätsbildend.
Du bist, wie du handelst. Ja, Statussymbole sind viel weniger der dicke Mercedes, als auf einmal, welche Lebensmittel du kaufst. Zumindest ist das so eine gesellschaftliche Entwicklung, die man sieht. Ich will nicht sagen, dass alle das für sich so entdecken, aber sehr viel. Es macht einen Riesenunterschied. Das Ethik, also und Moral, was sollen wir tun? Ja, macht immer mehr auch aus in den Medien, in den Nachrichten. Wie sollen wir uns verhalten zu Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer oder woanders auf der Halt? Wie sollen wir uns verhalten zu Kriegen in dieser Welt? Ja, leider sehr aktuell der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensergebieten zum Beispiel. Was sollen wir tun? Was ist unsere Rolle? Ganz viel, da identifizieren sich Menschen mit. Ja? Und noch größer ist die Identifikation meiner Meinung nach nicht mit den jetzt genannten Themen wie Krisen und so weiter, sondern vielmehr tatsächlich mit dem Thema Umweltschutz. Die Grünen schreiben sich das als Partei auf die Flagge. Ich lebe gesund, ich stehe für Umwelt. Ich halte das, ganz ehrlich, also mal kleiner Gedankenausflug. Ich halte das für total nachvollziehbar, dass dieses Thema riesig groß wird, wenn man für sich nicht an etwas Höheres glaubt als diese Welt. Ja, also an einen Gott, mehrere Götter, irgendeine Art Transzendenz würde man das nennen, irgendetwas Überirdisches, wenn man das für nicht real hält und trotzdem eine Sehnsucht hat, dass etwas Bestand hat im Leben und über uns hinaus. Und ich glaube, es ist eine ganz menschliche Sehnsucht. Ja, dann ist es doch nur logisch, wenn wir extrem sogar radikal an unserer Welt hängen, wenn wir radikal probieren, die zu erhalten für nachfolgende Generationen, da ist dann das Bleibende, ne? Da ist das Gute, das Förderliche, völlig nachvollziehbare gesellschaftliche Entwicklung. Und ich beobachte, da muss mal jemand sein Mikro ausmachen, ich beobachte aber auch, dass dieses Thema Ethik immer größer wird unter Christen. Ja, und da würde ich sagen, auch völlig normaler Vorgang. Hey, wir sind konfrontiert mit dem, was uns im Leben begegnet. Jetzt sind wir konfrontiert mit zunehmend mehr Moral und Ethik. Dann macht es ja Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Wie stehe ich dazu? Wie geht es mir damit? Was habe ich denn für Meinungen? Also zum Beispiel zum Klimaschutz. So, jetzt passiert Folgendes. Zumindest in den westlichen Gesellschaften, in den Kirchen, und zwar Ethik löst Dogmatik ab. Das hört sich jetzt wieder ein bisschen theoretisch an, aber auch dazu eine Geschichte. Der gute Martin Luther, Gott gehab ihn selig, der hat ja wunderbar viele neue oder Wiederentdeckungen gemacht in der Reformationszeit, wie Glauben zu leben ist. Und der war durchweg an den Glaubenssätzen, wie müssen wir zu Gott stehen, war der interessiert. Und der Zwingli hat auch tolle Beiträge zur Reformation geleistet. Der hat sich damit auch auseinandergesetzt. Die haben sich bis aufs Messer gestritten über eine dogmatische Frage, das Abendmahl. Ist jetzt Jesus da drin oder ist das nicht im Brot? Und wenn ja, inwiefern und so. Und die haben sich nicht einigen können und die saßen in Marburg und haben debattiert und sind auseinandergegangen. Und der Zwingli war ein bisschen älter und dann ist der irgendwann gestorben. Und für Luther war völlig klar, der Zwingli, der brennt jetzt in der Hölle. Warum? Ja, weil er das mit dem Abendmahl nicht richtig verstanden hat. Und dann kann man kein vernünftiger Christ sein. Also da stimmt was mit der Gottesbeziehung nicht. Denn das mit dem Abendmahl, das war ja beim Zwingli schräg. So. Faszinierend, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch mit der Frage geht. Wenn ihr Interesse nur am Glauben habt oder neu dabei seid, dann ist es ja wahrscheinlich ganz skurril, wenn ihr jetzt schon lange Christen seid. Selbst dann frage ich euch mal, wäre das für euch ein Kriterium, da über Himmel und Hölle zu entscheiden, weil jemand ein anderes Abendmahlsverständnis hat? Ich glaube nicht. Und wir sehen, es wird ja immer, also es wird immer größer, diese Themen. Die Denominationen werden, neudeutsch würde man sagen, liquide. Die werden durchlässig. Christen ziehen in eine Stadt, sind in Baptistengemeinden groß geworden, gehen mit einem völligen Selbstverständnis da vielleicht in die Pfingstgemeinde oder in die freie evangelische Gemeinde oder in die landeskirchliche Gemeinschaft und umgekehrt. Das mischt sich alles total. Warum? Ja, weil die dogmatischen Unterschiede nicht mehr als allzu wichtig wahrgenommen werden. Ja, auch bei der Taufe ist ein ähnliches Thema. Ob jetzt da jemand als Erwachsener mündig sich entschieden hat, sich taufen zu lassen, wie das in unserer Tradition und auch Theologie, für die ich auch stehe, so ist, oder ob sich da jemand als Säugling, ohne dass er irgendwas entscheiden konnte, landeskirchlich getauft wurde, aber in der Konfirmation gesagt hat, das stimmt, ich bekräftige das, ich konfirmiere, ich stehe dahinter. Ich sage Ja zu Gott, so wie er schon zu mir Ja gesagt hat, seit ich Säugling bin. Andere Theologie ist ein Unterschied. So, das wird immer weniger wichtig. Daran entscheidet sich keine Identität mehr. Aber an ethischen Fragen, ja, da sollst du mal sehen, was sich die Christen doch streiten. Also, Ich nehme mal diese Gretchenfrage, die gerade in vielen Freikirchen diskutiert werden. Wie gehen wir mit Menschen um, die homosexuell empfinden? Das ist eine zutiefst ethische Frage. Letztendlich eine Frage der Geschlechterrollen. Was erwarten wir von Menschen, wie sie leben? Was sie tun und was sie lassen? In dem Fall, wie sie ihre Sexualität leben oder ihr Selbstverständnis oder so weiter. Das sind auf einmal die Linien, die man zieht. Und leider Gottes glauben wir uns auch aus diesen Gründen in der Hölle oder eben im Himmel. Ich muss gestehen, als Pastor sage ich, uns steht dieses Urteil nicht zu, das steht Gott zu. Also Vorsicht mit da falschen Sicherheiten oder der Meinung, dass wir da die Meinung Gottes haben und alle anderen nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, Ethik wird immer entscheidender. Und das ist ein Hintergrund für die ganze Frage nach Umweltschutz, ganz klar. Wir Freikirchen, wir kommen aus einem sehr individualistischen Zugang zum Thema Ethik. Auch da ein paar Beispiele. Wenn man sich mit seinem Partner gestritten hat oder auch nur mit einem guten Freund und im Streit, da fliegen die Fetzen und die Worte und man schlägt über die Schränke und hat da wirklich Bockmist gebaut und hat Dinge gesagt, die nicht gut waren und verletzend und zerstörerisch und man wurde schuldig, ja, dann ist es ja sinnvoll, vor demjenigen zu kommen, sich zu entschuldigen, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich kann vor dir nicht bestehen, siehst du, ich kann mit Beziehungen, da mache ich immer mal wieder Sachen kaputt. Oder ebenfalls individuelles Erleben ist, da ist jemand verheiratet und läuft durch die Gegend in Ställe und da ist eine schöne Frau, die sieht er von hinten und guckt ihr begehrend auf den Hintern. Das ist ja möglicherweise passiert das Männern und danach merken sie, hey, das ist doch nicht gut. Ich bin doch wunderbar verheiratet und dankbar für die Frau, die ich da geschenkt bekommen habe. Und da habe ich mich in meinen Gedanken verirrt, kommt vor Gott, beichtet das vielleicht oder sagt, Herr, heilige mich in diesem Thema. Oder letzte Beispiel, ja, da braucht man eine Putzkraft, die im Haushalt hilft und man holt einige Angebote ein und entscheidet sich dann doch für den Fall, das ohne Steuern zu bezahlen, zu machen. Das ist nämlich viel billiger. Vielleicht haben das manche schon gemerkt. Und siehe da, das gibt es unter Christen genauso wie unter Nichtchristen, dass in so kleinen Dingen Schwarzarbeit durchaus blüht. Manchen fällt das auf und merkt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Unsere Gesellschaft beruht darauf, dass wir steuerliche Abgaben zahlen, um, was weiß ich, Schulen zu bauen und so. Riesenthema. Und dennoch ist auch da Schuldempfinden da, Vergebung möglich und so weiter. Das ist alles sehr individuell. Jetzt gucke ich in die Bibel und mir fällt da als erstes, weil es nun mal am Anfang kommt, im Alten Testament auf, Ethik ist kaum individuell da, ist vollkommen kollektiv und politisch. Da geht es immer um das große Ganze. Da geht es um den Beitrag, den der Einzelne dazu leistet, wozu, damit das Leben Volk Gottes gelingt. 10 Gebote sind natürlich an den Einzelnen gerichtet, aber was ist der Sinn? Ja, dass das große Miteinander funktioniert. Ich glaube, wir können in den Freikirchen kollektive Ethik neu entdecken. Denn das ist überhaupt, oder ich erlebe das als nur ein völliges Randthema, sich mit so diesen großen gesellschaftlich-moralischen Themen zu befassen. Wie stehen wir zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr? Haben wir da Aktien drin oder soll das irgendwer anders entscheiden? Wie stehen wir zum Thema politischer Klimaschutz, wie wir jetzt gesehen haben, Gesetzeslage? Beschäftigt uns das überhaupt, tangiert uns das als Christen, als Gemeinde auch? Ja? Also da kann man im Alten Testament was entdecken und selbst im Neuen Testament, was viel individueller ist, da geht es trotzdem immer um eine gesellschaftsverändernde Kraft. Transformation könnte man da sagen. Haben wir eine die Gesellschaft transformierende, verändernde Kraft von Gott her? Jetzt gibt es einen Sonderfall und der ist enorm anstrengend, der heißt Demokratie. Früher konnte man sagen, ach, die Obrigkeit, ja, damit durfte sich Luther auseinandersetzen, die Obrigkeit hat eine Verantwortung vor Gott und der Christ, der muss sich überlegen, wie stehe ich zur Obrigkeit? Weil die Obrigkeit entscheidet alles, was diese großen Themen angeht. Da kann gar niemand mitreden. Das ist heute grundsätzlich anders. Ich gehe mal einen Weg wieder. Im Alten Testament, Volk Israel, Theokratie. Ein Gottesstaat war das, wenn man so will. Ja, das ist dann ein anderes Verhältnis des Einzelnen, als das im Neuen Testament so war. Römische Besatzermacht. Christen, verschwindende Minderheit, politisch gar nichts zu melden und Jesus wurde auch kein König oder Politiker. Heute demokratische Staatsverhältnisse, jeder kann mitreden. Ihr habt alle eine Stimme in den Wahlen, müsst euch überlegen, was soll ich tun? Ethische Frage. Wie soll ich handeln? Wählen, okay. Dann außerdem habt ihr eine enorme Kaufkraft als Einzelne. Ja, welche Produkte kaufe ich ein? Sind die sozial gerecht hergestellt und so weiter? Das heißt, wir leben in einer ethisch super anstrengenden Zeit, denn jeder ist irgendwie betroffen. Und wieder zurück zum Christsein, es wird noch anstrengender. Ich bin der festen Überzeugung, die Bibel ist kein Regelwerk, wo erklärt steht, was wir tun sollen, sondern die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes zu uns, der uns in die Freiheit führt, zu gestalten und dafür Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir können nicht einfach ausführen. Das wäre simpel. Ja, hätten wir eine Liste und zu sagen, okay, also nur noch Bioprodukte ist der christliche Weg, fertig. Ja? dann hätten wir zumindest eine klare Antwort und müssten nicht selber ringen und überlegen, wie stehen wir dazu. Aber das sehen wir nicht, sondern wir finden Werte in der Bibel, wie Schöpfungsbewahrung, wie Teil von gelingender Gesellschaft sollen wir sein, viel durchs Neue Testament. Ja, und jetzt müssen wir überlegen, wie gehen wir da zum Thema Ökologie und Klimaschutz um? Eine ganz heftige Feststellung finde ich, Klimawandel ist grundsätzlich unfair. Das trifft nämlich nicht uns selber hier in den eher reicheren Gesellschaften oder nur ganz wenig. Es trifft die Armen viel, viel mehr. Klimagerechtigkeit ist da ein Thema und es trifft die nächsten Generationen und nicht uns. Und selbst ich mit 35 kann das sagen, es wird die nächsten Generationen nach mich schwerer treffen als mich. Da ist ein Stück weit die Frage nach Liebe. Lieben wir Menschen in ärmeren Gesellschaften so sehr, dass wir hier auf etwas verzichten, um einen Beitrag zu leisten, damit die besser leben können? Lieben wir Menschen, die wir noch gar nicht kennen, in den nächsten Generationen? Übernehmen wir Verantwortung für die oder drehen wir uns um uns selber? Das sind da so Fragen. Und jetzt gibt es ein furchtbares Dilemma. Und ich weiß, ich überschütte euch hier gerade mit Dilemma-Ethik. Und zwar, egal was ihr tut, ihr werdet immer schuldig werden. Egal, was ihr tut, ihr werdet immer schuldig werden. Ihr könnt den Fairtrade-Bio-Kaffee kaufen bei Aldi, wie auch immer. Ja, dann geht ihr trotzdem in einem Bau von Aldi einkaufen, wo möglicherweise die Rohstoffe für das Aldi-Gebäude aus Chemiewerken kommen, die ganz und klar klimaschädlich hergestellt wurden. Also, und dadurch, dass ihr da einkauft, leistet ihr einen Beitrag, dass sich das weiter fortsetzt. Oder bei Edeka gilt das Gleiche. Also so nicht mal da gibt es, könnt ihr ein reines Gewissen erlangen. Ja, oder zu sagen, hey, wer hat das eigentlich erfunden, dass man sich gut fühlen darf, dadurch, dass man Kaffee Fairtrade kauft und Bio. Ja, und all die anderen Dinge des Lebens, ne, dein Sofa oder dein T-Shirt oder deine Hose und so, da macht man dann überall Abstriche. Meiner Meinung nach gibt es eine echte Gefahr des Heuchlertums in diesen Klimafragen, dass man sich nämlich kleine Dinge rauspickt, die auf das eigene Leben eigentlich gar keinen Unterschied machen. Aber die großen Sachen, dass man da nicht mitmacht, zum Beispiel, je größer dein Fernseher, desto mehr Strom verbraucht er. Ist einfach so. Wenn dein Handy 3 Kameras hat, braucht das mehr Energie, als wenn das ein altes Handy ohne Kamera ist, mit Grün-Schwarz-Display hatte ich früher noch. Ja, da hielten die Akkus 2 Wochen lang und die waren ein Zehntel so groß, wie die heute in den Smartphones sind. Ich muss mein Smartphone jeden Tag aufladen, sonst ist leer und ihr könnt mich nicht erreichen. Also Vorsicht vor falscher, ich sag mal, dieses Händewaschen in Unschuld, was es da gibt, das gibt es nicht. Wir sind als Menschen in einem echten Dilemma, wir werden immer schuldig. Und ich glaube, das ist was, wo wir Christen gut daran tun, dass wir nicht sagen, nein, nein, ach komm schon, hier meine Individualethik mit den Frauen hinterher gucken und so, das kriege ich doch alles hin. Oder mit dem Schwarzarbeit mache ich auch nicht. Ne? Also wir flüchten uns da rein, was wir da individuell hinkriegen. Und dann die großen Themen, da sagen wir, nein, das ist ja auch jetzt gar kein Thema für uns als Christen. Das ist, steht ja auch so nicht in der Bibel, wie man sich dazu verhalten soll. Hilft alles nichts. Also wir leben in einer gefallenen Welt, wo alle Systeme, die wir Menschen erfinden, sei es Demokratie und wie auch immer, immer auch Schuldelemente haben. Und wir werden schuldig aneinander und an der wunderbaren Schöpfung Gottes. Darauf gibt es zum Glück eine Antwort. Und die Antwort heißt Jesus Christus. Also Gott weiß darum, um die Situation, in der wir stecken, und sagt, ja, so ist es. So ist es. Ich habe euch überreich beschenkt. Und egal, was ihr tut, ihr macht Sachen kaputt. Und zwar als Gesellschaft, als Westler, als Ost, als Süd, wie auch immer. Alle sind da beteiligt, alle verschiedenen Gesellschaften auf dieser Welt, manche mehr, manche weniger, in unterschiedlichen Bereichen. Und ihr als Einzelpersonen auch. Aber werdet darunter nicht depressiv. Geht darunter nicht ein, denn ich habe die Welt überwunden. Es gibt Schuldvergebung. Also das Kreuz ist der Platz, wo genau das hin muss. Und zwar nicht nur einmal und danach werden wir Christen und dann leben wir schuldlos. Nein, sondern lebenslang das Wissen, dass wir Teil einer sich aneinander verschuldenen Welt und Menschheit sind. Und dazu sagen, wow, Jesus, dass du uns nicht darauf festnagelst, sondern dich selber festnageln lässt, um uns da zu retten, um uns einen Horizont zu geben, der gut ist und nicht nur schlecht. Das ist doch ein ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, das kann man erleben als Einzelperson für sich persönlich und auch als Gemeinschaft für uns, als Gemeinde. Danach, ja, wie sollen wir dann handeln? Paulus schreibt, sollen wir dann machen, was wir wollen? Und sagt dann Megeneto in Griechisch, auf überhaupt gar keinen Fall. Ja, aber wir können vor einem anderen Horizont jetzt handeln, als das Menschen tun, die versuchen, sich selbst zu retten, vor Gott bestehen zu können in ihren Klimabemühungen, oder die versuchen, die Welt zu retten. Ja, auch das ist keine sonderlich christliche Motivation, sondern zu sagen, Herr, ich lebe aus dem Zuspruch, dass Gott die Welt gerettet hat, auf Ebenen, die ich gar nicht durchweg begreife. Und jetzt handle ich in einer Entspanntheit, in einer Freude, in einer Wertschätzung, in einer Dankbarkeit für die wunderbare Schöpfung, in der ich lebe. Ich handle in einer Verantwortung für andere Menschen, weil Gott sie liebt. Und ich möchte auch was tun für Menschengeschwister in Afrika und in Südostasien und im Nahen Osten und all das. Und ich handle aus einer Verantwortung für mein eigenes Leben und die Menschen um mich herum. Und das tue ich in den unterschiedlichsten Themenfeldern dieser Ethik und der Ethik. Und das tue ich sogar in den unterschiedlichsten Situationen, auf die ich mich immer wieder neu einstellen muss. Das war nämlich damals im 15. Jahrhundert unter Obrigkeiten ganz anders, was die Christen da tun mussten oder wie auch immer, wie sie Ethik verstehen mussten vor Gott, und als heute. Und so glaube ich, ist Christsein, Nachfolge Jesus, immer ein Beziehungsweg. Und es kommen neue Aspekte dazu. Und ich möchte das. Ich merke, mir eröffnet Glaube an Jesus Christus in Nachfolge an ihm eine Entspanntheit, die nicht in die Passivität führt, sondern in die Aktivität. Soweit also mal der große Grundsatzexkurs. Ich brauche den nächste Woche noch, wenn es um Migration geht. Und wir hören jetzt erstmal ein Instrumental zum Verdauen. Ich glaube, das ist tatsächlich eins der größten Themen bei der Frage nach Umweltschutz, dass wenn wir immer mehr Menschen werden und wir trotzdem unseren Lebensinhalt darin sehen, mehr und mehr anzuhäufen an Besitz, an Errungenschaften, an Konsumgesellschaft ist da ein Stichwort, ja, dann können wir machen, was wir wollen, dann kriegen wir eigentlich die Umwelt nicht geschützt. Dann ist das eigentliche Problem, was wir irgendwie vorher lösen müssen. Und Hand aufs Herz, auch unsere Energierichtlinien, die sagen ja nicht nur, hier, okay, wir wollen weniger Energie verbrauchen bis zum Jahr 2050 die Hälfte oder so, nein, sondern die Wachstumsrate unseres Energieverbrauchs, die wollen wir deckeln. Das heißt, Jahr um Jahr, Jahr für Jahr brauchen wir trotzdem mehr Energie. Ja, nur die Wachstumskurve davon ist nicht mehr ganz so krass. Und das heißt, es geht weiter mit mehr und mehr. Das ist irgendwo so eine, ja, ganz tief drin, vielleicht eine Ideologie und wovon? Von der Suche nach Erfüllung. Uns fehlt scheinbar irgendwas, deshalb brauchen wir mehr. Und da sind wir wieder beim Thema Identität. Es ist durchaus identitätsstiftend, viel zu haben. Da sind sie wieder, die Autos, die Häuser, die Handys, die sonst was. Ja, also so, das ist auch unter Generationen unterschiedlich. Aber dennoch erhofft man sich doch einen Lebensweg, in dem es mehr wird und nicht weniger. Und da irgendeine Sehnsucht, die hat uns doch da verkorkst als Menschheit, dass wir da so hinterherlaufen. Und sieh da, in Jakobus 4, Vers 2, da kannten die das Problem auch schon. Da steht, ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt euch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Irgendwie gibt es also was, und da kann sich jeder mit identifizieren oder nicht, irgendwie ist es nicht genug. Ja, wir brauchen etwas. Und ich wage mal einen ganz großen, ja, Grundsatz zum Thema Glauben. Ich glaube, es ist nicht genug, weil wir aus der Freiheit, die Gott uns geschenkt haben, selbstbewusst im wahrsten Sinne des Wortes, voll von uns selbst, aus dem Paradies marschiert sind und gesagt haben, wir brauchen Gott nicht. Wir haben selber genug. Wir finden schon, was genug ist in unserem Leben. Das ist der Sündenfall mal etwas anders erzählt, ja. Und das, was wir tun und warum wir so verstrickt sind, wie ich beschrieben habe, in Schuld und schuldig werden und auch groß im großen Stil und im globalen Stil und wir Menschheit, irgendwie kriegen wir es nicht so richtig hin. Das liegt doch vielleicht daran, weil wir immer meinen, das, was wir brauchen, um genug zu haben, das liegt woanders und das wollen wir haben. Und so generieren wir Wachstum und Wohlstand und wir produzieren und wir produzieren und wir produzieren und dabei geht das Klima kaputt. Das ist das, was man dann oberflächlich wirkt. Also, es gibt ein Problem hinter dem Problem. Also das erste Problem ist, Klima geht kaputt. Das Problem hinter dem Problem ist, alle Menschen wollen immer mehr, oder nein, viele werden immer mehr Menschen wollen immer mehr. Und das Problem hinter dem Problem hinter dem Problem ist, wir haben Gott verlassen. Und dann können wir machen, was wir wollen. Wir werden nie genug haben. Aus christlicher Perspektive, aus Jesus Nachfolgeperspektive, sage ich da also, die Lösung für das Problem hinter dem Problem hinter dem Problem ist, lasst uns Gott zuwenden. Und in der Beziehung zu ihm ist eins zu finden, was wir enorm gut beim Klimaschutz gebrauchen können: Genügsamkeit. Das ist, ich glaube, die größte Entdeckung für mich selber bei der Vorbereitung dieser Predigt, dass ich da irgendwie gelandet bin und sage, okay, Gott, ich möchte in dir genug haben, in dir suchen, was mir fehlt, nicht in Besitz, nicht in irgendwas anderem. Ich glaube, da ist das zu finden. Manches bleibt vielleicht offen, bis wir es sehen in Ewigkeit. Aber Genügsamkeit, das ist doch ein Schlüssel wert. Ich glaube von Christen und ich glaube genau diesen Wert, den können wir in der Jesus-Nachfolge neu entdecken. Amen.